Radio Free FM.
Wir machen, worauf wir Bock haben.
16 Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und gemeinsam beleuchten wir in den kommenden 60 Minuten eine der wahrscheinlich schönsten und selbstlosesten Dinge, die ein Mensch heute im 21. Jahrhundert wahrscheinlich geben kann. Ja. Es ist nicht die Rede davon, von irgendeiner Spende insbesondere, oder eigentlich streng genommen ist es schon eine Art der Spende, aber eben keine Geldspende, sondern wie ich immer sage, Geld spenden kann jeder, aber die eigene Zeit und das vor allem noch gebunden beispielsweise in einem Ehrenamt, das ist ein unheimlich schöner Zug und ohne Ehrenamtliche, da wäre es bei uns in der Freizeit, in der Kultur, generell in unserem Leben sehr schnell still. Denn Ehrenamtliche, die finden wir überall, sei es im Sport, in der Kultur, im Rettungsdienst, selbst hier bei uns bei Radio Free FM, würden wir unser Programm rund um die Uhr nicht gefüllt bekommen, wenn wir nicht auch ehrenamtliche Sendungsmachende hätten, die unser Programm insbesondere in den Wochenend- und Nachtstunden gestalten. Und deswegen eigentlich höchste Zeit sozusagen, dass wir uns mal über das Thema Ehrenamt näher unterhalten, beziehungsweise um ein spezielles Thema, denn Ehrenamtliche sind schön und recht, aber da braucht es ja auch immer den Nachwuchs. Die, die hinterherkommen und die das Ehrenamt irgendwann mal von ihren, ich würde jetzt mal sagen, Vorbildern oder zumindest Vorgängern übernehmen und dann weiter in die Zukunft tragen, bis sie es dann irgendwann mal selbst weitergeben dürfen. Und gerade an diesem Punkt mit der Jugendarbeit, die wird ja in den letzten Jahren ja ein Stück weit auch immer komplexer. Wir haben gewisse Regeln, gewisse Rechte, Pflichten und da überhaupt noch up-to-date-Zeit hinterherzukommen und den Anforderungen gerecht zu werden, scheint doch eine wachsende Herausforderung zu werden. Und darüber möchten wir jetzt gemeinsam sprechen und deswegen habe ich mir sozusagen zwei ganz kompetente Menschen hier eingeladen, die mich jetzt in den kommenden 58 verbleibenden Minuten darüber aufklären, worauf es ankommt und wie wir all die Informationen, Tipps und Tricks, die wir brauchen, bekommen. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei mir im Studio, Ulrike Spieß und Axel Konradi. Schön, dass ihr beiden da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid und heute den Weg zu mir ins Studio gefunden habt. Ich möchte euch gerne zunächst einmal die Möglichkeit geben, euch näher vorzustellen, wer ihr seid, was ihr macht und warum ihr vielleicht auch heute hier seid.
Okay, dann fange ich an. Ja, mein Name ist Ulrike Spieß. Ich bin von der Freiwilligenagentur Hand in Hand, die für den ganzen Landkreis Neu-Ulm zuständig ist oder sich verantwortlich fühlt, die Ehrenamtlichen, die vielen, vielen Ehrenamtlichen und Vereine zu unterstützen mit unterschiedlichen Angeboten. Wir organisieren Workshops, Schulungen, Fortbildungen, informieren und beraten aber auch, bieten Coachings an und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass das Ehrenamt nicht ausstirbt und nach wie vor viele Menschen das richtige Ehrenamt für sich finden. Wir sind also auch eine Vermittlungsplattform für das Ehrenamt. Das mal in Kürze.
Okay, mein Name ist Axel Konradi, ich bin pädagogischer Mitarbeiter im Kreisjugendring Neu-Ulm. Der Kreisjugendring, also wir haben eine gewisse Schnittmenge. Zum einen bieten wir auch Schulungen an, vor allem machen wir aber auch Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche im Landkreis Neu-Ulm. Wir stärken und unterstützen Jugendverbände und wir bündeln die quasi bei uns. Wir haben momentan 25 Mitgliedsverbände, vertreten die gegenüber der Kommunalpolitik. Genau, und starten die, wie soll ich sagen, abseits davon auch noch mit Ressourcen aus, egal ob es jetzt um Material geht oder auch finanziellen Mitteln im Auftrag des Landkreises, verwalten wir quasi die Zuschussgelder für Vereine und Verbände. Genau. Und ich selbst bin auch lange schon ehrenamtlich tätig, also kann auch von der Seite her noch ein bisschen einen Blick drauf werfen, was so wichtig ist und warum es vielleicht wichtig ist.
Das heißt, du kennst beide Seiten der Medaille und kannst sozusagen damit auch möglichst gut vermitteln und helfen, wenn es um Probleme geht.
Genau, also ich versuche das immer, wie soll ich sagen, vorteilhaft einzusetzen, ja.
Das ist schön. Ich muss einfach nochmal nachfragen, gerade bei dir, Ulrike, weil du gesagt hast, du oder ihr bei der kommunalen Jugendhilfe, ihr vermittelt auch ins Ehrenamt.
Ja, ich muss dich korrigieren. Ich bin nicht von der kommunalen Jugendhilfe, sondern eben von der Freiwilligen Agentur. So ist unser Name, Hand in Hand. Und wir vermitteln ins Ehrenamt, ganz genau. Es wird ja heutzutage oft beklagt, dass immer weniger Menschen sich engagieren wollen und sich einbringen wollen. Und tatsächlich gibt's auch Vereine, die darunter leiden, dass ihre Mitgliedschaft überaltert ist oder die Vorstände vielleicht einfach so alt sind, dass sie nicht mehr weitermachen können. Und da versuchen wir zu unterstützen, dass die Vereine eben nach wie vor ihre Mitglieder bekommen, die Initiativen genügend Ehrenamtliche finden, die bei ihnen mitarbeiten oder eben auch sogenannte Aktionshelfer für einzelne Aktionen. Ne? Ein Sportturnier am Wochenende, da muss man Kuchen backen, da muss jemand an der Kasse sitzen. Und was da eben alles zu tun gibt. Das sind alles Ehrenamtliche, die da aktiv sind. Und da versuchen wir mit unserer Plattform und unseren Aktivitäten darauf aufmerksam zu machen, wo überall Leute gesucht sind, sodass möglichst viele Menschen eben das auch mitbekommen und dann hoffentlich sich entscheiden, mitzuhelfen oder mitzugestalten auch.
Und meine neugierige Frage, wie viele melden sich denn tatsächlich bei euch, die ihr dann vermitteln könnt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also jetzt persönlich ist es so, wir gehen oft auf Märkte und Messen. Also wir versuchen wirklich präsent zu sein mit einem Stand, wo auch ganz groß dann oben drüber steht, hier findest du dein richtiges Ehrenamt. Das funktioniert sehr gut und immer besser. Also Leute kommen teilweise auch gezielt schon auf uns zu, wenn sie wissen, dass wir da sind. Und wir versuchen einfach auch die digitalen Möglichkeiten, also möglichst niedrigschwellig das zu gestalten. Also jeder kann im Prinzip auf unserer Homepage zum einen schauen, was es alles für Ehrenämter gibt. Die sind dort aufgelistet und beschrieben. Und zum anderen kann jeder auch ein Profil anlegen. Also ganz unverbindlich sagen, ich hätte Lust, zum Beispiel mit Kindern oder mit Menschen mit Beeinträchtigungen oder mit Tieren oder was auch immer zu arbeiten. Ich habe so und so viel Zeit. Ich kann gut, was weiß ich, basteln, nähen, stricken. Ich kann aber auch gut Homepages zum Beispiel pflegen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Und so versuchen wir das einfach zu gestalten.
Und das dann nur für den Landkreis Neu-Ulm?
Genau.
Spannend auf jeden Fall. Du hast ja auch gesagt, das Ehrenamt, das ist so ein bisschen eine aussterbende Art. Zumindest ist der Begriff gefallen. Würdest du das so sehen oder?
Es wird gesellschaftlich oft so drüber gesprochen und diskutiert. Ich persönlich sehe es tatsächlich nicht so. Der Axel schüttelt auch gerade den Kopf. Vielleicht, wenn man mehr in dem Thema drinsteckt, sieht man, dass es immer noch unglaublich viele engagierte Menschen gibt und auch viele ganz neue Initiativen und Ideen, mit denen Leute aktiv sind und versuchen, unsere Gesellschaft voranzubringen und zu gestalten. Also ich sehe es nicht so.
Genau, also ich würde dem auch vehement widersprechen, weil das wird den Menschen nicht so gerecht, die sich ehrenamtlich engagieren. Es gibt auch Zahlen, ne? Wir könnten jetzt sagen, 40% der Menschen, die in Deutschland leben, engagieren sich ehrenamtlich. Ich glaube, im Landkreis Neu-Ulm ist das ziemlich deckungsgleich, die Zahl. Ich glaube, Ehrenamt verändert sich, ne? Also während man sich vor einiger Zeit noch lange und mit viel Aufwand an denselben Verein oder Verband gebunden hat, ist vor allem bei jüngeren Menschen zu beobachten, dass die sich eher projektbezogen engagieren für einen gewissen Zeitraum, auch für einen kürzeren Zeitraum und das auch weniger verbunden zum Beispiel mit Mitgliedschaften in Vereinen oder Verbänden und die Interessensgebiete verlagern sich ein bisschen, ne? Also zum Beispiel Ehrenämter im Bereich mit politischen Aktivitäten, also die nehmen, glaube ich, deutlich zu. Also da sieht man immer mehr junge Menschen. Während es sicher auch andere Bereiche gibt, wo das ein Stück weit weniger wird.
Das heißt, wenn ich dir jetzt aufmerksam zugehört habe, korrigiere mich, falls ich das falsch aufgeschnappt habe. Es geht so ein bisschen weg vom typischen Ehrenamt im Sinne von wirklich ein Amt ausführen über zum Beispiel mehrere Jahre hinzu, ich engagiere mich für mein Interesse, für irgendwas, was mir wichtig ist, bin da gar nicht unbedingt in einem Amt drin, sondern einfach in einer Gruppe, wo ich mich engagiere, ehrenamtlich, und wenn das Ziel erreicht ist oder wenn ich entsprechend meinen Beitrag geleistet habe, dann lege ich das sozusagen indirekt auch direkt wieder nieder.
Ja, also würde ich schon unterstreichen. Ich meine, das deckt sich auch so ein bisschen mit der Erfahrung, dass Lücken vor allem an den Stellen entstehen, wo es darum geht, Vorstandsposten zu besetzen, wie sagt man, Schriftführer, also Dinge, die eben längerfristig zu besetzen sind und mit einem größeren Verantwortungspaket einhergehen und, breiter gefächert sind. Das sind die Dinge, die schwieriger zu besetzen sind inzwischen. Also das ist das, was wir auch häufiger mitbekommen. Aber gerade so themenbezogen und innerhalb der Peer Group, also das sind schon Sachen, die sich immer größere Beliebtheit erfreuen, würde ich behaupten.
Ja. Was könnten für dich, oder ich stelle die Frage an euch beide, so die Gründe dafür sein, dass die jüngeren Generationen jetzt sagen, so diese längerfristige Bindung oder vielleicht auch diese Verantwortung möchte ich nicht. Ist es wirklich diese Bindung, dass man sich diese Flexibilität offen halten möchte? Oder ist es eher diese Verantwortung, wollte ich sagen, die man dann durch diese Bindung auch übernimmt, wo man sagt, nee, ich möchte lieber nur, wenn ich die Möglichkeit habe, dann bringe ich mich ein und wenn nicht, dann nicht.
Also ich glaube, es hat nichts mit der Verantwortung zu tun, weil ich das schon so sehe, dass auch junge Menschen wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen. Ich glaube tatsächlich, dass es was mit der längerfristigen Bindung zu tun hat. Also alles wird kurzweiliger, alles wird schneller. Viele Dinge werden weniger planbar. Also wenn man sich Jugendstudien anguckt, mit was die sich so beschäftigen, was die Sorgen sind, das spiegelt schon auch ein Stück weit wider. Da sind mehr Zukunftssorgen. Das heißt, es wird auch nicht mehr so weit vorausgeplant. Und das bedingt es dann eben auch, dass man sich nicht mehr so langfristig, glaube ich, an Aufgaben und Ämter bindet.
Ja, und ich würde es vielleicht noch ergänzen wollen. Es sind viele Jugendliche in Vereinen, auch in klassischen, traditionellen Vereinen, aber es gehen einfach auch viele zum Studieren und dann sind sie halt weg und dann gibt es da einen Bruch. Manche kommen vielleicht wieder und steigen dann wieder ein in den Verein, aber häufig ist es einfach auch nicht der Fall. Das heißt, es geht schon auch ein bisschen einher damit, dass unsere Gesellschaft und wie das Leben sich gestaltet, sich verändert hat. Also früher waren die Leute am Ort und die sind da auch geblieben und das hat sich einfach verändert. Ja.
Gerade wenn wir da mal in die Historie zurückgehen, Axel, du hast gesagt, du engagierst dich selber seit vielen, vielen Jahren. Wie hat denn das für dich angefangen? Was war für dich der Anlass, dass du in das erste Ehrenamt mal eingestiegen bist?
Okay. Also ich bin seit Jahren im selben Verband quasi aktiv. Ich habe meine erste Gruppe übernommen, da war ich 14. Es war, glaube ich, tatsächlich, also vor allem, weil der Bedarf da war und weil ich angesprochen wurde. Das war natürlich für mich eine große Ehre, in die Aufgabe oder in die Fußstapfen treten zu dürfen. Und dann tatsächlich, was mich in dem Verband gehalten hat, war, glaube ich, schon die Tatsache, dass es ein großer Verband ist mit Dachorganisation und dass da auch ermöglicht wird, sich, überregional zu engagieren. Also ne, ich kann mich nicht nur in Ulm engagieren und wenn ich wegziehe, dann gibt's die Möglichkeiten nicht mehr. Ja. Aber es war damals vor allem, also zum einen war das weniger eine bewusste Entscheidung von mir, aber dann, ich sag mal, weitergehend war es schon so, also dass mir wichtig war, ein Stück zurückzugeben von dem, was ich bekommen habe oder wovon ich profitiert habe über die Jahre hinweg. Und es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, mit anderen jungen Menschen gemeinsam Dinge zu gestalten, sich einzubringen. Tatsächlich in meinem Verband, und ich glaube, das ist in vielen Bereichen im Ehrenamt auch so, die gelebte Fehlerkultur begünstigt das auch. Ne? Es ist nicht wie im Arbeitsleben, dass man liefern muss und dass das alles passen und laufen muss, sondern man darf Fehler machen und darf gemeinsam dran wachsen und lernen. Ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil vom Ehrenamt. So. Mhm.
Ja. Und ich glaube, gerade auch in Zeiten, wo das Thema Einsamkeit immer stärker auch zutage tritt, auch jetzt nach Corona bei den jungen Leuten, Ehrenamt ist einfach bedeutet Gemeinschaft, bedeutet Gesellschaft, bedeutet eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe und bedeutet auch, dass man sich mit was einbringen kann, was einem Spaß macht und was auch sinnvoll ist. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen.
Total. Also der Kreisjugendring bietet ja auch Stadtranderholungen an in den Sommerferien. Da hatten wir jetzt 2 Wochen und es waren rund 70 ehrenamtliche Menschen, die an 2 Standorten gewirkt haben. Und da war schon spürbar, wie viel dieser Gemeinschaftsaspekt auch ausmacht, neben dem sich für junge Menschen einsetzen und so. Ne, sie haben schon auch Fates miteinander gehabt. Das war schon gut. Ja.
Wenn du das jetzt aus deiner Anfangszeit mal mit heute vergleichst, was sind vielleicht die Hauptpunkte, die sich im Laufe der Jahre verändert haben, gerade im Ehrenamt?
Also ich würde sagen, die Anforderungen steigen. Also der rechtliche Rahmen verändert sich. In manchen Bereichen wird er sicher enger. Also ich merke das jetzt als aktiver Vorstand auch, ne, so dieses Thema mit Datenschutz ist irgendwie eine ganz große Herausforderung, auch in ehrenamtlichen Strukturen, also um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber auch die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen verändern sich auf verschiedene Art und Weise. Also man steht da Herausforderungen gegenüber. Das kann im Verhalten der Kinder und Jugendlichen sein. Das hat aber auch was damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche, glaube ich, immer autonomer werden. Also die spüren in sich rein, die nehmen sich wahr und die wollen auch einen Raum dafür. Und damit müssen Gruppenleitungen halt auch umgehen lernen. Und ich glaube, das wird immer, immer diverser. Und dann natürlich auch die Vielfalt in der Gesellschaft, die sich in verschiedenen Aspekten widerspiegelt. Auch das stellt Einzelpersonen, aber auch Institutionen vor Herausforderungen. So.
Also auf jeden Fall ein paar Herausforderungen, die im Laufe der Zeit ja eingetreten sind und somit auch das Ehrenamt in den Wandel bringt. Sicherlich keine unüberwindbaren Herausforderungen. Zumindest wollt ihr die Barrieren, möchte ich schon sagen, oder zumindest die Hemmschwelle, die Blockaden abbauen. Ihr wollt Unterstützung liefern. Da gilt es natürlich dafür, die richtigen Hinweise, die richtigen Informationen, Tipps und Tricks an der Hand zu haben. Wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich auch als Ehrenamtlicher? Und dafür habt ihr was ganz Besonderes auf die Beine gestellt.
Ja, genau. Wir haben gemeinsam eigentlich eine Schulungsreihe konzipiert. Eine Reihe deswegen, weil es einfach unterschiedliche Themenstellungen gibt, Fragestellungen, die wir da alle aufgreifen wollten, und haben für diese verschiedenen Themen einfach auch sehr gute Fachleute mit einer tollen Expertise finden können. Und so hat sich diese Schulungsreihe kreiert mit insgesamt 5 Veranstaltungen, die wir anbieten. Es sind 4 Abendveranstaltungen und eine ganztägige Veranstaltung.
Und in diesen Veranstaltungen wollt ihr passendes Wissen an die Ehrenamtlichen vermitteln? 5 Veranstaltungen an der Zahl. Wie habt ihr euch auf die 5 Veranstaltungen geeinigt oder wie habt ihr die festgelegt? Warum sind es dann exakt diesen 5 geworden, die es am Ende geworden sind?
Naja, also grundsätzlich muss man vielleicht noch kurz ergänzen, zu unserer Kooperation gehört noch eine dritte Stelle, nämlich die kommunale Jugendpflege aus dem Landkreis Neu-Ulm. Wir saßen anfangs zusammen und haben überlegt, was gibt's denn für Bedarfe, was nehmen wir selber wahr, was hören wir in Rückmeldungen aus den Verbänden von jungen Menschen, also was wird an uns herangetragen? Und dann hatten wir so einen Pool an Themen. Und haben zum einen natürlich ein Stück weit geschaut, was hören wir besonders häufig. Zum anderen, also muss man aber ganz pragmatisch sagen, halt auch einfach geschaut, wo gehen unsere Netzwerke gerade hin, auf was können wir gerade zugreifen. Möglicherweise ist das, wie soll ich sagen, ein Anfang. Schauen wir mal, wie es ankommt, ob es genutzt wird, ob es den Geschmack trifft, sage ich jetzt mal. Genau, aber so kamen wir letzten Endes auf diese 5 Themen. Ist vor allem ein Bedienen von Nachfrage, sage ich mal.
Ja, absolut, absolut. Und es gehört auch zu unserer Arbeit dazu, dass wir sind ja viel in Kontakt mit den Ehrenamtlichen und mit den Menschen, einfach heraushören, wo haben die ihre Themen, ja, was stellt sich im Gespräch so raus, wo wir den Eindruck haben, oh Mensch, da könnten wir vielleicht sinnvolle Angebote machen. Und so wird es auch jetzt sein. Wir machen jetzt die 5 Veranstaltungen und sind da ja auch mit dabei und werden ins Gespräch kommen. Und möglicherweise kristallisieren sich nochmal andere Themenfelder heraus, wo wir dann im nächsten Jahr einfach nochmal nachlegen mit Angeboten. Ja.
Das heißt, was sind denn so die Themen, die Ehrenamtlichen im Landkreis Neu-Ulm beschäftigen, womit sie auf euch herantreten?
Also die Themen, die wir uns jetzt rausgesucht haben, damit würde ich mal anfangen. Also was ganz häufig irgendwie ankommt, sind, wie soll ich sagen, herausfordernde Verhaltensweisen, die natürlich vielschichtig sind, aber immer häufiger wird nachgefragt, wie ist denn das bei Kindern und Jugendlichen? die ADHS haben zum Beispiel. Das ist ein Thema, das immer wieder ankommt und das erleben wir auch selber in der Arbeit. Also ich bin ja auch in der aktiven Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass das stark zunimmt. Also dass schon immer häufiger Kinder und Jugendliche eine entsprechende Diagnose haben. Genau, und das ist ein Thema, weil das ist natürlich auch ein Umgang, sage ich mal, der sehr, sehr fordern kann. Ne? Und vor allem, wenn die Kinder oder Jugendlichen sich dann so in der Spitze des Verhaltens befinden, also dann braucht es einfach ein Partner oder ein Gegenüber, der weiß, wie man dem gut begegnen kann, also wie man damit gut umgehen kann und in der Situation gut begleiten kann, sage ich mal, genau.
Ja. Naja, und wir reden ja die ganze Zeit schon von Ehrenamtlichen, das heißt, es sind keine Fachleute, die haben ganz andere Berufe, die haben ganz anderes Hintergrundwissen und wir wollen eben Hintergrundwissen liefern, was den Leuten hilft, eben bestimmte Krankheitsbilder vielleicht dann auch erkennen zu können, zu verstehen, ah okay, deswegen verhält der oder diejenige sich gerade so und dementsprechend kann ich mich dann anders dazu positionieren.
Mhm. Ja. Genau, und das ist, glaube ich, wichtig. Es geht zum einen um Hintergrundwissen auf der einen Seite, deswegen auch ExpertInnen in ihren Themengebieten jeweils, die da referieren. Zum anderen ist für jede Schulung aber auch vorgesehen, dass es einen Zeitraum gibt, wo man in Austausch kommen kann. In meinem Verein, in meiner Arbeit habe ich die und die Situation, können wir die mal anschauen zum Beispiel. Deswegen ist auch der Teilnehmendenkreis, ich sag mal, überschaubar gehalten, was die Personenzahl angeht, dass da wirklich auch Raum für gegeben werden kann.
Ja, ja, genau. Und deswegen auch die Entscheidung, die Veranstaltungen alle in Präsenz abzuhalten und nicht online, einfach damit man auch ins Gespräch kommt und vielleicht auch mitbekommt, Mensch, ich bin nicht die Einzige oder der Einzige, der immer wieder nach Hause geht und sich fragt, oh, warum war jetzt diese Trainingsstunde oder diese Übungsstunde so anstrengend, ne, sondern das geht den anderen auch so. Ich glaube, das allein kann auch schon sehr hilfreich sein. Ja.
Das heißt dann nicht nur der Input von den Experten, sondern eben auch durch den gemeinsamen Austausch, dass man einfach, ich sage es mal, links und rechts eben auch mitkommt, ja, wie geht's den anderen? Haben die vielleicht die ähnlichen Probleme? Was haben die vielleicht auch schon für Lösungsansätze ausprobiert, sodass man da einfach auch ein paar Informationen mehr mit wieder in den eigenen Verein nehmen kann?
Ja. Genau, das finde ich wichtig, also diesen Aspekt, was haben die schon für Lösungsansätze? Weil, also nur in Anführungsstrichen, weil es keine Fachkräfte sind, heißt es nicht, dass sie damit nicht umgehen können. Ne? Ich war schon in Vereinen und habe, wie soll ich sagen, Umgang von Gruppenleitungen mit Kindern und Jugendlichen beobachtet, der mich sehr bewegt hat, weil ich dachte, wow, also ganz ohne Ausbildung oder Studium vorneweg, also passiert da trotzdem ganz viel Richtiges im Sinne von, das ist förderlich für den Umgang miteinander. Ne? Und auch das soll da eben Raum bekommen. Diese, man sagt immer Best Practice, so was habe ich als gute Erfahrung gemacht.
Ja.
Genau, und das geht zum einen bei ADHS, zum anderen aber auch ein weiteres Themengebiet ist meine, deine, unsere Grenzen. Also da geht es darum, also Kinder und Jugendliche zu bestärken, für sich selber zu erkennen, wo sind denn meine Grenzen, die zu bestärken, auch darin die Einhaltung einzufordern und auf der anderen Seite aber auch sensibel dafür zu werden, wo hat denn mein Gegenüber Grenzen gezogen und was, also wie gehen wir denn damit um, wenn die überschritten werden? Ne, für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, aber auch für mich selbst als Gruppenleitung, wie kann ich solche Prozesse moderieren, wie kann ich das begleiten oder auch bestärken? Genau, das ist ein weiteres Thema.
Ja, und da passt dann auch das nächste Thema dazu, nämlich das Thema Selbstfürsorge. Wie sorge ich gut für mich, nicht nur in der Situation, sondern vielleicht auch hinterher, wenn ich merke, mich beschäftigen Situationen oder es begegnen mir immer wieder dieselben Situationen. Wie kann ich lernen, da besser damit umzugehen und besser für mich zu sorgen, sodass mir einfach auch die Freude an der Tätigkeit nicht abhanden kommt? Das ist für uns ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen die Ehrenamtlichen ja bei der Stange halten, ja, und dafür sorgen, dass sie nach wie vor motiviert sind und einfach Spaß dran haben.
Hast du da ganz spontan, ich will jetzt nicht die komplette Veranstaltung vorwegnehmen, aber hast du vielleicht so ganz spontan einen Tipp oder einen Trick, den du uns an die Hand geben könntest für solche Situationen?
Puh, bin jetzt geschwind überfragt. Ich denke, was immer ein ganz wichtiger Punkt ist, wo, glaube ich, aber viele auch schon drüber Bescheid wissen, dass man vieles nicht persönlich nehmen sollte, sondern dass das bestimmtes Verhalten einem gegenüber der Situation geschuldet ist und nichts mit einem selber zu tun hat, sondern mit der anderen Person oder mit der Konstellation gerade eben. Also die Dinge nicht persönlich nehmen und deswegen dann auch nicht sich angegriffen fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Gerade wenn du jetzt das Stichwort persönlich oder Persönlichkeit ansprichst, das ist, glaube ich, oder ich würde es zumindest behaupten, etwas, was im Ehrenamt viel stärker gewichtet ist, weil klar, beruflich, da ist man irgendwo in dem beruflichen Kontext, da hat man vielleicht auch eine gewisse Distanz, aber wenn man dann sich freiwillig, ehrenamtlich mit der eigenen Zeit engagiert, da trägt es, glaube ich, viel mehr persönlichen Charakter, dass man sagt, das mache ich ja jetzt nicht irgendwie hinter der Maske eines Amtes beispielsweise, sondern das mache ich ja mit meiner Persönlichkeit. Nimmt man da dann auch Dinge viel schneller persönlich, als wie jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext?
Möglicherweise, weil man sich möglicherweise besser kennt als jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext. Deswegen glaube ich, ist es aber auch so wichtig, die Rollen, die man dann inne hat, zu stärken. Und deswegen auch immer wieder die Idee, Wissen zu vermitteln oder in den Workshops die Rolle klarer zu machen, damit man, wir haben vorher darüber gesprochen, in den Situationen souverän reagieren kann. Ja.
Mit Sicherheit, ja, ein sehr guter Punkt. Und wenn man natürlich dann eine gute Selbstfürsorge für sich betreiben kann, gerade wenn man eben mit kritischen Punkten auch konfrontiert wird, dass man da im Nachgang sich nochmal Gedanken macht, dass man Situationen reflektiert, sicherlich eine gute Veranstaltung, wo ihr viel hilfreiches Hintergrundwissen und viele Tipps und Tricks vermitteln könnt. Ich gehe nochmal den Schritt zurück zu meine, deine, unsere Grenzen im Ehrenamt. Axel, du hattest über die Infoveranstaltung auch gesprochen. Ist es so, ich meine, es gab ja schon immer gewisse Grenzen sozusagen, die es einzuhalten galt, ne? Einfach auch Grenzen, die jeder persönlich auch zieht. Hat sich das im Laufe der Zeit so verändert, dass die Grenzen vielleicht etwas schwieriger zu erkennen sind oder schwieriger zu kommunizieren sind, sodass man da heute viel sensibler darauf reagieren sollte?
Ich glaube, das Bewusstsein für Grenzen ist ein anderes inzwischen. Ich glaube, das Bild vom Kind und das Bild vom Jugendlichen ist ein anderes. Also da hat ein starker Wandel stattgefunden. Und ich glaube auch das Bewusstsein für die persönliche Komfortzone, für ein Wohlgefühl, sage ich mal, hat sich auch verändert. Und ich glaube, dass man in der Vergangenheit weniger drüber gesprochen hat. Also was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was ist für mich okay und was ist nicht in Ordnung. Und die Dinge, wie soll ich sagen, sind passiert, haben stattgefunden. Und da, also ne, mir geht's gar nicht um große, um massive Grenzüberschreitungen. Also ich biete dazu häufiger Schulungen an und sage dann auch, also ich kenne das von mir selber, ich mache dann salopp irgendeinen Witz und merke, das hat der Person gegenüber gerade irgendwie nicht gut getan, das hat was gemacht. Auch das ist eine Grenzüberschreitung und auch da kann ich nachher hingehen und sagen, hey, ich hatte das Gefühl, es war für dich nicht in Ordnung, es tut mir leid so, ne? Also es geht schon um ganz kleine Dinge und ich glaube, da ist einfach ein anderes Bewusstsein da. Und da gilt es aber, eine Sicherheit zu schaffen, wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube aber auch, dass Persönlichkeit immer vielfältiger wird. Das heißt, das Risiko, Grenzen zu überschreiten, steigt, glaube ich, immer weiter an. Also Menschen machen immer mehr Erfahrungen, sind geprägt. Persönlichkeit entwickelt sich anders und dadurch steigt, glaube ich, das Risiko, eine Grenze zu überschreiten. Und da ist schon gut, wenn man einen Umgang mit schult, wenn man Kindern eine Sicherheit gibt, das ist okay, dass du so bist, dass du so denkst, und das darf so sein, ne?
Das stelle ich mir schwierig vor, weil ich glaube, jeder Mensch so individuell ist, was der eine fast schon einfordert, ist für den anderen vielleicht womöglich schon zu viel. Und da wirklich eigentlich fast individuell auf jede einzelne Person perfekt reagieren zu können, das scheint für mich nahezu ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Aber mit Sicherheit, wenn man da zumindest ein bisschen das Gespür entwickelt, okay, wie gehe ich mit der einzelnen Person um, wo hat der oder diejenige vielleicht auch ihre Grenze gezogen?
Ja, also ich würde behaupten, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn ich in der Gruppe bin, also weiß nicht, ich sag mal mit 25 Kindern, dann habe ich 25 Einzelpersönlichkeiten. Dann habe ich noch ein fünfköpfiges Team, die sind ja auch noch da und die haben auch eine Persönlichkeit. Und es wird an gewissen Stellen um Kompromisslösungen gehen müssen. Aber ich glaube, es ist der Weg dorthin. Also wie führe ich die herbei? Wie beziehe ich junge Menschen ein in die Lösungsfindung zum Beispiel? Also ne, Kompromissfähigkeit, das wäre ein ganz eigenes Themenfeld. Und ich glaube, letzten Endes geht es darum, die Balance zu halten. Ne, also es muss Platz sein für Individualität. Es muss aber auch Platz sein für Gruppe. Und ich glaube, die große Herausforderung ist der Prozess, der stattfindet im Hin und Her zwischen beiden. Ne, und also das ist vielleicht noch wichtig. Es geht nicht darum, dass wir Jugendarbeit perfektionieren wollen, weil sonst generieren wir einen Anspruch, der nicht haltbar ist, der nicht leistbar ist, weil Jugendarbeit ist nicht primär mit Fachkräften besetzt, also im ehrenamtlichen Kontext. Ne? Und uns geht es darum, eine Sicherheit zu schaffen, eine Souveränität zu schaffen, ein bisschen mehr an Wissen zu schaffen. Genau, also das ist so der wesentliche Punkt. Es geht nicht darum, ihr wart in unserer Schulung, also müsst ihr genau wissen, wie es funktioniert und erlaubt euch ja keinen Fehler mehr. Das wäre völlig utopisch.
Ja. Am Ende geht es also darum, die Ehrenamtlichen zu unterstützen, ihre Arbeit gerade mit den Jugendlichen einfacher zu gestalten, indem sie einfach das passende Hintergrundwissen mit an der Hand haben und somit sich besser verhalten können, vielleicht auch gewisse Verhaltensmuster oder Auffälligkeiten entsprechend besser zu erkennen. Wir haben beispielsweise schon über die Veranstaltung zum ADHS gesprochen, die Selbstfürsorge, aber eben auch meine, deine, unsere Grenzen. Zwei weitere Veranstaltungen haben sie aber noch in petto und über die wollen wir natürlich auch sprechen. Das heißt, Veranstaltung Nummer 4, was dürfen die Ehrenamtlichen erwarten?
Genau, Veranstaltung Nummer 4 trägt den Titel Queere Jugendarbeit. Wir freuen uns sehr, dass wir an der Stelle mit dem Verein Young and Queer Ulm-Neu-Ulm e.V. zusammenarbeiten, weil das sind die Experten für das Thema. Nichtsdestotrotz, also kurz umrissen, ich glaube, queere Jugendliche werden immer sichtbarer, in manchen Vereinen mehr, in anderen noch weniger. Aber auch in Schulen und so. Was aber tatsächlich noch zunehmen darf, sind sichere Räume, sage ich mal, ne, in denen sie akzeptiert werden, in denen sie sein können, in denen sich auch entsprechend der Bedürfnisse bewegen können. Und das ist für Vereine, glaube ich, insofern herausfordernd, als dass das Thema jetzt, wie soll ich sagen, zunimmt, an Bedeutung gewinnt, sichtbar wird, aber auch Raum bekommt. Und Vereine teilweise strukturell, aber gar nicht ausgestattet sind, irgendwie dem gut begegnen zu können. Die Menschen in den Vereinen wenig Informationen darüber haben, was das bedeutet und was damit verbunden ist. Deswegen, also freue ich mich persönlich, aber ich glaube, da spreche ich auch für das Organisationsteam, dass wir da einen Workshop platzieren können, wo es die Möglichkeit gibt, Hintergrundwissen zu bekommen, aber auch in Austausch zu gehen, ne? Offen mit Menschen über das Thema sprechen zu können, die sich auskennen, die da eine gewisse Sicherheit haben, die tatsächlich auch teilweise, glaube ich, persönliche Erfahrungen haben. Das wird den Abend sehr bereichern und ich glaube, das wird das Vereinsleben im Landkreis sehr bereichern und ich glaube, dass es wichtig ist für die Teilnehmenden, auch da mehr zu lesen und vor allem auch mehr zu hören, so an persönlichen Erfahrungen.
Ist es ein Thema, das vielleicht vor allem gerade auch ältere Menschen, die im Ehrenamt noch tätig sind, beschäftigen, die vielleicht ja mit der Thematik auch nicht so aufgewachsen sind?
Sicher auch, aber nicht nur. Also es gibt Verbände, also die hatten da bisher einfach keine Berührungspunkte. Und es gibt Themen, wie soll ich sagen, also da habe ich, die begegnen mir und dann beschäftige ich mich damit. Es gibt Themen, da habe ich ein eigenes Interesse. Es gibt aber auch Themen, die sind erstmal nicht präsent. Und ich glaube, unabhängig von älterer Generation oder vielleicht auch ländlichem Raum oder was auch immer, gibt es tatsächlich auch bei ganz etablierten Vereinen und Institutionen, ich möchte nochmal auf die Strukturen eingehen, zum Beispiel fehlende Räumlichkeiten, ne, um adäquate Umkleidemöglichkeiten zu bieten. Also ich glaube nicht, dass es nur altersbedingt ist. Möglicherweise kann man da eine Häufung beobachten, das kann ich aber nicht beurteilen tatsächlich.
Ich würde gerne noch ergänzen wollen, grundsätzlich, auch wenn man bisher keine Berührungspunkte hatte, ja, wenn man einfach Interesse hat an dem Thema und sich so denkt, mein Gott, ich habe wirklich keine Ahnung und vielleicht habe ich schon mit queeren Menschen zu tun und ist es mir gar nicht bewusst und ich habe mich schon 100 Mal irgendwie blöd verhalten. Also es sind alle eingeladen, die sich dafür interessieren, weil das diese Veranstaltung, glaube ich, auch bereichern wird.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, also es gibt so eine unbeabsichtigte Alltagsdiskriminierung, möchte ich es mal nennen. Ne? Man hat so einen gewohnten Umgang mit Menschen und den lebt man auch gar nicht in böser Absicht. Und also das ist auch in der Workshop-Beschreibung, ich habe gerade nochmal drauf gelinst, also geht es tatsächlich auch, wie soll ich sagen, diskriminierungssensibel zu werden. Das heißt also auch so ganz alltägliche, routinierte Dinge, die man gar nicht bös meint, aber auch die mal zu durchleuchten und kritisch zu hinterfragen.
Ja. Also einfach schon allein der richtige Sprachgebrauch, ja, das merke ich an mir selber, macht mich unsicher und schon allein dem wollen wir da entgegenwirken, dass man einfach das Gefühl hat, ja, jetzt hat man ein bisschen mehr Ahnung, wovon da überhaupt die Rede ist bei diesem Thema.
Ja.
Ich wollte euch jetzt gerade fragen, ob ihr da mal so ganz spontan ein Beispiel dafür hättet, wo man vielleicht gerade so eine queere Jugendgruppe eigentlich im Alltag diskriminiert und einem fällt es vielleicht gar nicht auf, weil man gar nicht in der bösen Absicht ist, sondern es vielleicht seit Jahren gewohnt ist.
Also tatsächlich, wo ich, über was ich gerade immer häufiger stolpe, also unabhängig davon, ob Jugendliche oder nicht, ist im Mailverkehr, also ne, so dieses sehr geehrte Damen und Herren oder Liebe, Lieber, und ich bekomme immer häufiger Mails, in denen das eben also keine Ansprache in der Art stattfindet, und versuche das auch selber. Aber ich merke große Unsicherheiten, ne? Also weil es ist ja auch, also wer möchte jetzt wie angesprochen werden? Und ich merke, wie mich das verunsichert. So, aber ja, also ich glaube, das gibt ganz, man könnte 1000 Sachen aufzählen, wirklich, an welchen Stellen das stattfindet. Ich hatte vorher das Beispiel von sanitären Anlagen. Also oft gibt's halt männlich und weiblich, aber non-binär zum Beispiel ist was oft noch nicht mitgedacht wird, so als Beispiel. Und es gibt, also ich kenne Vereine, da wird das aktiver mitgedacht, aber einfach, weil sich auch junge Menschen, die das betrifft, dafür einsetzen, weil die sich dafür stark machen und sich den Raum zurechtnehmen. Ja, aber also lauf mal durch Ulm oder Neu-Ulm. Also wie viele non-binäre sanitäre Einrichtungen gibt's da oder Anlagen? Also ich persönlich wüsste keine. Und so gibt es, glaube ich, unzählige Dinge. Wirklich, ja.
Gut, ein Stück weit muss man vielleicht auch sagen, die Gebäude, die sind jetzt auch nicht alle neu gebaut. Da ist es manchmal auch schwierig, so von heute auf morgen die Räumlichkeiten komplett zu verändern.
Das schon. Also ist die Frage, was ist denn von heute auf morgen? Wie viel Zeit geht da schon ins Land? Aber also wir brauchen das ja nicht. Also das Thema polarisiert, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die brauchen zum Beispiel bauliche Veränderungen, die kosten Geld, da steckt ein Aufwand dahinter. Wie soll ich sagen, das sind sicher die größeren Baustellen, aber es gibt so kleine Sachen wie eine Ansprache in der Mail. Ich glaube, also zumindest kann mir relativ schnell bewusst werden, dass ich da alltagsdiskriminierend handele. Ob ich schnell zu einer Souveränität komme, das weiß ich nicht, aber dafür ist ja unter anderem der Schulungsabend, um da vielleicht offene Fragen beantwortet zu bekommen.
Wenn wir gerade bei dieser Mail-Ansprache noch einen Moment verbleiben. Ich hatte den Fall jetzt persönlich noch nicht, deswegen kann ich dich gleich fragen. Wenn man mal eine Person vor sich hat, die ihm sagt, nein, ich möchte nicht mit Herr oder Frau angesprochen werden, entsprechend nicht mit Liebe oder Lieber, was schreibt man dann darauf hin? Wie spricht man so eine Person wirklich souverän an?
Also ich habe tatsächlich mal jemand gefragt in einem anderen Kontext, aber hallo, und dann war für, also so die Info für mich, verwende doch einfach meinen Namen. Also hallo Lukas oder was weiß ich. In dem Fall ging es tatsächlich um ein Protokoll, also ich war Protokollant einer großen Versammlung, habe das dann aufgearbeitet und bin dann drüber gestolpert, dass ich da eine geschlechterbezogene Ansprache quasi genutzt habe und habe dann die Person angeschrieben und habe gefragt, so, also wie kann ich es denn am besten lösen? Und dann wurde mir auch da rückgemeldet, er nutzt doch einfach den Namen. So, ne? Und dann ist ein Hallo, weiß nicht, Lukas oder Hallo Ray oder wie auch immer. Also da ist kein Lieber, Liebe, RCS dabei, so, ja.
Ja, ich würde gerne ergänzen. Ich glaube, es geht ein Stück weit auch darum, wir wollen ja auch gar nicht missionarisch unterwegs sein oder dass jetzt alle Vereine denken, oh, wir müssen jetzt da Umbaumaßnahmen irgendwie anfangen zu planen. Dem fühlen wir uns gar nicht gewachsen, sondern es geht vielleicht auch darum, aufzuzeigen, es funktioniert immer noch am besten, wenn man einfach miteinander redet. Na, ein offener Umgang, quatscht die Leute an, wie sie sich am wohlsten fühlen, wie sie es am liebsten hätten. Also im Sinne auch wieder einer Sensibilisierung und vielleicht auch einer Positionierung. Wie wollen wir als Verein einfach mit dem Thema umgehen? Ja, wie wollen wir uns darauf verständigen?
Ja, aber da ist natürlich der Trick mit dem Vorname durchaus recht plausibel. Setzt natürlich voraus, dass man ein Per-Du-Verhältnis hat. Per se, gibt es da auch irgendwie einen spontanen Trick? Oder?
Ich habe auch schon Mails einfach nur mit Hallo überschrieben. So, ne? Da habe ich auch schon gemacht, aber ich glaube tatsächlich, der beste Weg ist, also die Menschen zu fragen. Also wir hatten es vorher von Grenzen zum Beispiel. Wenn ich jetzt einfach anfange, zum Beispiel zu duzen in der Mail und den Vornamen zu schreiben, also möglicherweise überschreite ich da ja auch Grenzen. Ich habe auch schon Mails geschrieben, ne, da war das stand dann oben drin, sehr geehrter Herr sowieso, und lassen Sie uns für weiteren Mailverkehr bitte direkt klären, wie wir uns künftig ansprechen, aus den und den Gründen. Ich finde, es suggeriert eine Offenheit und es gibt mal gegenüber die Möglichkeit zu sagen, so oder so möchte ich das oder mache einfach, wie du willst.
Ja. Spannend. Wenn man auf jeden Fall dazu mehr wissen möchte, dann empfehle auch ich die Queere Jugendarbeit, die Veranstaltung von euch zu besuchen. Und last but not least, die fünfte Veranstaltung müssen wir auch noch lüften.
Genau, ganz einfach und traditionell ein ganztägiger Erste-Hilfe-Kurs für alle, die ehrenamtlich tätig sind und das Gefühl haben, oh, es könnte mir nicht schaden, wenn ich das mal wieder auffrische. Jeder, der schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat, weiß, wie schnell man das alles auch wieder vergisst. Und es soll einfach auch ein Goodie sein, ein Ausdruck der Wertschätzung für die Ehrenamtlichen, dass sie kostenlos an diesem ganztägigen Kurs teilnehmen dürfen. Es wird bei dieser Veranstaltung auch natürlich für Bewirtung gesorgt sein, weil sie den ganzen Tag in Anspruch nimmt und soll einfach auch hier wieder Sicherheit vermitteln. Wie verhalte ich mich im Ernstfall richtig? Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, wenn was passiert ist? Wie kann ich Gefahrensituationen auch rechtzeitig erkennen und dem vorbeugen?
Sicherlich nicht verkehrt, wenn man entsprechendes Hintergrundwissen hat, dass im Ernstfall sollte etwas passieren, natürlich auch adäquate Unterstützung gerade für Kinder und Jugendliche liefern kann. Toll, dass ihr da mit diesen fünf prägnanten Veranstaltungen, ich sag mal vielleicht auch eine erste Veranstaltungsreihe generiert habt, die einfach Ehrenamtlichen ja, Unterstützung bietet, Hintergrundwissen und dadurch die ehrenamtliche Arbeit hoffentlich oder sehr wahrscheinlich besser, erfolgreicher gestaltet in der Zukunft. Klären wir noch ein paar Dinge. Die Anmeldungen, das weiß ich zufällig, für die Veranstaltungen, dass man auch sicher daran teilnehmen kann, gehen am 15. September los. Das ist in wenigen Tagen. Stattfinden tun sie?
Also tatsächlich ist die Anmeldung schon offen. Wir haben heute auch schon die erste Anmeldung bekommen. Genau, also zu der Frage, wann sie stattfinden, im Oktober und im November jeweils. Ich glaube, wir haben uns auf Dienstag und Donnerstage beschränkt, außer der Erste-Hilfe-Kurs. Aber die genauen Detailinfos, also auch wo der Veranstaltungsort ist, weil wir haben die quer durch den ganzen Landkreis Neuen platziert, was inhaltlich nochmal so Thema ist, wer auch referiert, die Uhrzeiten, das findet man alles im Internet. Momentan zum Beispiel auf der Seite des Kreisjugendrings kjr-neu-ulm.de und da ist dann auch ein Link für das Anmeldeportal. Da fragen wir ein paar Sachen ab, die brauchen einfach aus organisatorischen Gründen.
Genau, soziale Netzwerke werden natürlich auch bedient. Alle, die uns schon kennen, einfach mal reinschauen. Da wird die Veranstaltung auch beworben. Es sind aktuell pro Veranstaltung 20 Plätze geplant. Wir sind gespannt, wie groß der Andrang sein wird. Also heute haltet euch ran. Anmeldeschluss ist immer bis eine Woche vor Beginn dieser Veranstaltung. Es gibt aber auch Wartelisten, verbunden auch mit der Bitte, wenn ihr euch angemeldet habt und dann doch nicht kommen könnt, gebt einfach kurz Bescheid, damit dann andere nachrücken können.
Dann sind wir mal sehr gespannt, wie viele Interessenten dann zu den ersten Veranstaltungen kommen, und womöglich sind sie sehr schnell ausgebucht. Dann kann das Ganze vielleicht sogar eine zweite Runde gehen. Habt ihr da schon was im Hinterkopf?
Nichts Konkretes, aber...
Wir sind zumindest startklar, dass wir im nächsten Jahr uns wieder zusammensetzen und uns eben die Ergebnisse jetzt hier bei den Workshops anschauen, gucken, wie ist es gelaufen, welche Themen waren besonders attraktiv, müssen wir ein Thema vielleicht gerade so nochmal nachschieben, oder gibt es eben andere Schwerpunkte, wo wir dann gerne auch wieder was organisieren wollen.
Heißt natürlich auch umgekehrt. An alle ehrenamtlich Tätigen da draußen, wenn ihr einfach Interesse an diesen Themen habt, dann meldet euch gerne zu den Veranstaltungen an, beziehungsweise wenn es vielleicht auch Themen gibt, über die wir heute nicht gesprochen habt, über die es vielleicht auch mal eine Infoveranstaltung geben sollte, geht gerne auf die beiden zu. Sie sind für diese Hinweise sicherlich dankbar, und wenn entsprechend Resonanz sich findet, dann sollen die Fragen auch in Zukunft beantwortet werden. So würde ich das jetzt mal einfach formulieren.
Auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz zur Anmeldung was sagen. Also wir haben natürlich mit dieser Anmeldung über die Website versucht, das möglichst niederschwellig zu gestalten. Wenn es jetzt Menschen gibt, die gerne an einer Veranstaltung teilnehmen möchten, aber keinen PC haben oder das Handling nicht hinkriegen, kann man uns auch telefonisch kontaktieren, und wir buchen das dann quasi ins Portal ein. Ne? Also das soll kein Ausschlusskriterium sein, wer kein Internet hat oder das Endgerät nicht, dass die nicht teilnehmen können. Einfach kurz bei uns melden und dann buchen wir das manuell ein.
Ja, ich würde gerne nochmal auf deinen Hinweis, den nochmal kurz aufgreifen. Wir freuen uns total, wenn wir von Vereinen oder Ehrenamtlichen Themenvorschläge bekommen oder Ideen, was wir anbieten können. Darauf sind wir ein Stück weit auch angewiesen, und wir greifen das total gerne auf und bieten dann entsprechend Angebote an.
Ja, es ist richtig schön, irgendwie was anzubieten und zu sehen, dass es in Anspruch genommen wird, weil es die Themen trifft. So.
Ja.
Ja.
Also ich nehme auf jeden Fall heute auch positiv mit, nachdem wir sehr viele Vereine schon bei uns in der Plattform hatten und sicherlich in der Zukunft noch weitere Vereine vorstellen werden. Bei allen Vereinen, die sich jetzt nicht gerade erst neu gegründet haben, hört man meistens so, dass die ehrenamtlichen Zahl ja eher zurückgeht. Selbst die Neuen, die hätten natürlich gerne schon möglichst sehr, sehr viele. Eigentlich klagt immer fast jeder, der bei mir in der Sendung ist, dass die ehrenamtlichen Zahl ja zu niedrig sei. Das ist schön also zu hören, dass es eigentlich noch sehr viel ehrenamtliches Engagement damit da draußen gibt, und dass ihr die natürlich auch unterstützen wollt, ihnen die passenden Informationen einfach mit an die Hand gebt. Sehr, sehr schön. Genau, die ganzen Infos zu den Veranstaltungen gerne nochmal dann entsprechend einfach auf der Homepage auch in Erfahrung bringen, kontaktieren, zu den Veranstaltungen anmelden. Mir bleibt eigentlich jetzt schlussendlich nur noch zu sagen, vielen Dank bei euch beiden, dass ihr heute hier wart, dass ihr mich und unsere Hörer da draußen einmal mitgenommen habt, was sie erwarten können, was ihr auf die Beine gestellt habt, und wünsche euch und allen Ehrenamtlichen da draußen für die weitere Arbeit ganz, ganz viel Freude, ganz, ganz viel Engagement und eine ganz, ganz tolle Zeit.
Vielen Dank für die Bühne und die 60 Minuten.
Ja, dass wir die Plattform nutzen durften. Ja. Vielen Dank.
Radio Free FM.
Wow.